Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zu dieser Regierungspressekonferenz. Ich begrüße den stellvertretenden Regierungssprecher Sebastian Hiller und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Seien Sie uns herzlich willkommen. Ich will es nur kurz vorher sagen, das BMAS muss aus Termingründen um 13 Uhr den Saal verlassen und Herr Hiller muss um 13.15 Uhr pünktlich gehen. Das heißt, wir haben jetzt eine gute Stunde und eine knappe Stunde. Wir fangen wie immer an mit den Terminen des Kanzlers für die nächste Woche.
Vielen Dank, Herr Feldhoff. Herr Steiner, kein Anlass für skeptische Blicke. Wir haben eine Stunde Zeit, über alles zu sprechen, worauf Sie Lust haben. Schön, Sie alle zu sehen. Schön, dass Sie sich kurz vorm Wochenende noch mal Zeit nehmen, mit uns hier die Bundespressekonferenz zu verleben. Ich habe wie üblich am Freitag die Termine des Bundeskanzlers mit dabei. Und ich kann schon so viel sagen, der Bundeskanzler hat ein volles und in diesem Falle, finde ich, besonders abwechslungsreiches Programm in der kommenden Woche vor. Los geht's am Montag, dem 27. April. Da wird der Bundeskanzler von 10 bis 11.30 Uhr im Rahmen des EU-Projekttages an Schulen das Carolus-Magnus-Gymnasium in Marsberg besuchen. Für alle die, die gerne dabei sein wollen, Marsberg ist im Sauerland im Wahlkreis vom Bundeskanzler. Dort wird der Kanzler mit den Schülerinnen und Schülern eine Podiumsdiskussion zu Europathemen führen. Zudem werden die Schülerinnen und Schüler dem Kanzler einige Europaprojekte ihrer Schule vorstellen. Der gesamte Termin ist presseöffentlich. Die Bundesregierung, also ganz grundsätzlich zum Europaprojekttag, die Bundesregierung ruft in jedem Jahr zur Teilnahme am EU-Schulprojekttag auf. Im Mittelpunkt stehen dabei Schülerinnen und Schüler, die mit Politikerinnen und Politikern von Landes-, Bundes- oder Europaebene ins Gespräch kommen sollen. Und Ziel ist es, so Themen aus Europa näher an Schülerinnen und Schüler zu bringen und zu zeigen, wie wichtig demokratisches Zusammenleben und die Europäische Union für uns alle ist. Dann sind wir am Mittwoch, dem 29. April, da leitet der Bundeskanzler wie üblich um 10 Uhr das Bundeskabinett. Im Anschluss dann an die Kabinettssitzung wird der Zentralverband des Bäckerhandwerks ZDB dem Bundeskanzler um 11 Uhr den Deutschen Brotkorb überreichen. Anlass ist der Tag des Deutschen Brotes am 5. Mai. Der Bundeskanzler hat immer wieder seine Verbundenheit mit dem Bäckerhandwerk deutlich gemacht. Zuletzt war er auch bei der Verleihung des großen Stutenkerls im Januar in Dortmund. Mit dem Treffen würdigt er einmal mehr die Bedeutung der Bäckerbranche und unterstreicht seinen Respekt vor der Leistung der vielen kleinen und großen Bäckereibetriebe überall in Deutschland. Dieser Termin ist nicht presseöffentlich. Anschließend dann hält der Bundeskanzler als Schirmherr die Eröffnungsrede zur 14. Nationalen Maritimen Konferenz. Der Beginn der Veranstaltung ist gegen 15 Uhr in der Nordseehalle in Emden. Im Mittelpunkt der Konferenz stehen die Wettbewerbsfähigkeit und die herausragende Bedeutung der maritimen Wirtschaft für Deutschland als Industrie- und Handelsnation, aber auch für unsere Sicherheit. Auch Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche wird bei der Konferenz mit dabei sein. Die Nationale Maritime Konferenz, kurz NMK, ist das zentrale Forum der Bundesregierung für Fragen der maritimen Wirtschaft. Mit rund 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmern ist sie zugleich das bedeutendste maritime Branchentreffen in Deutschland. Auch diese Veranstaltung ist presseöffentlich. Im Anschluss an die Konferenz fährt der Bundeskanzler weiter zu einem Besuch der Firma Ackermann Transporte in Mormaland. Der soll etwa gegen 16.20 Uhr beginnen. Ackermann Transporte ist ein familiengeführtes Transportunternehmen aus Ostfriesland, das sich seit mehr als 90 Jahren auf Logistiklösungen spezialisiert. Bei diesem Termin spricht der Bundeskanzler auch mit Vertretern der lokalen Industrie- und Handelskammer sowie der Handwerkskammer Ostfriesland und dem Bundesverband Güterverkehr, Logistik und Entsorgung. Der Unternehmensbesuch ist presseöffentlich und im Anschluss an den Besuch ist auch ein Pressestatement geplant. Dann sind wir am Donnerstag, dem 30. April. Da reist der Bundeskanzler zu seinem Antrittsbesuch beim Deutschen Heer nach Munster in Niedersachsen. Nach der Begrüßung durch den Inspekteur des Heeres, Generalleutnant Dr. Christian Freuding, nehmen der Bundeskanzler sowie der Bundesfinanzminister Lars Klingbeil, in dessen Wahlkreis Munster liegt, an einer dynamischen Vorführung teil und besichtigen anschließend Fahrzeuge und Material des Heeres. Dabei erhalten sie einen Einblick in dessen aktuelle wie zukünftige Fähigkeiten und Ausrüstung. Bei dem Besuch wird der Bundeskanzler natürlich auch Gelegenheit zum Gespräch mit Soldatinnen und Soldaten haben. Und gegen 11.30 Uhr, 11.35 Uhr ist ein Pressestatement des Bundeskanzlers geplant. Am Nachmittag dann schließlich um 14 Uhr ist der Bundeskanzler zu Gast beim Tag des Lokaljournalismus in Salzwedel. Dort wird er um 14 Uhr im Kulturhaus die Fragen von Bürgerinnen und Bürgern beantworten. Dieses Townhall-Format wird veranstaltet von lokalen Medienhäusern. Der Tag des Lokaljournalismus setzt bundesweit ein gemeinsames Zeichen für die Relevanz lokaler journalistischer Arbeit. Die Bundesregierung und der Bundeskanzler unterstützen diese Initiative und sind sich bewusst, dass Lokaljournalismus eine zentrale Rolle für die Demokratie spielt. Er stärkt die demokratische Teilhabe, indem er politische Entscheidungen vor Ort transparent macht, Vertrauen schafft und Menschen miteinander verbindet. So bildet der Lokaljournalismus auch in einer sehr schnellen digitalen Welt eine Säule der demokratischen Grundversorgung im Alltag. Der Bundeskanzler will mit seiner Teilnahme am Tag des Lokaljournalismus die Bedeutung lokaler Medien hervorheben. Und ich denke, ich habe Ihnen nicht zu viel angekündigt, dass das erstens ein volles und zweitens ein sehr abwechslungsreiches Programm für die kommende Woche ist.
Vielen Dank, Herr Hille. Dann kommen wir zur Reiseankündigung des BMZ. Davon fangen wir mal an.
Ja, die Entwicklungsministerin Rim Alabali Radovan wird am Montag zum regionalen Weltgesundheitsgipfel nach Nairobi reisen. Dort wird sie politische Gespräche führen, unter anderem mit dem kenianischen Präsidenten William Ruto. Außerdem wird sie sich mit deutschen und kenianischen Pharmaunternehmen austauschen, die bei der Herstellung von Medikamenten für den afrikanischen Markt kooperieren. Kenia ist ein Pilotland für den neuen integrierten Wirtschaftsansatz, den das Entwicklungsministerium mit seiner aktuellen Reform verfolgt. Direkt im Anschluss reist Entwicklungsministerin Alabali Radovan nach Paris. Dort wird sie am Mittwoch und Donnerstag auf Einladung der französischen G7-Präsidentschaft am zweitägigen Treffen der G7-EntwicklungsministerInnen teilnehmen. Im Mittelpunkt dieser Beratungen wird die künftige Ausrichtung der Entwicklungszusammenarbeit stehen und auch der Umgang mit den Folgen der aktuellen Krisen im Nahen Osten, von deren Auswirkungen viele Entwicklungsländer betroffen sind, wird natürlich auch Thema sein.
Vielen Dank. Dann haben wir eine Reiseankündigung des Umweltministeriums.
Genau, sogar zwei. Die erste ist, dass der Bundesumweltminister Carsten Schneider von Montag bis Mittwoch Albanien und Montenegro besuchen wird. Er wird dort seine Amtskollegen treffen, sowie in Montenegro auch den Premierminister. Er wird außerdem Naturschutzgebiete besuchen, um sich über Maßnahmen zum Schutz der einzigartigen Natur in der Region zu informieren. Die Reise steht im Kontext der Beitrittsverhandlungen beider Länder zur Europäischen Union, die wir sehr unterstützen. Das Umweltrecht spielt dabei eine zentrale Rolle, denn wenn beide Länder jetzt EU-Umweltstandards einführen, ist es eine große Chance für die Umwelt, für sauberes Wasser und eine intakte Natur und zugleich damit auch für die wachsende Cleantech-Wirtschaft und die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Deutschland und diesen beiden Ländern. Und die zweite Reise, die ich Ihnen ankündigen möchte, das ist die von Umweltstaatssekretär Jochen Flassbart zur Konferenz in Kolumbien, Santa Marta, ausnahmsweise, weil es da so viel Interesse zu gab. Da geht es um die Abkehr von fossilen Energien weltweit. Gastgeber sind Kolumbien und die Niederlande. Nach deren Angaben werden mehr als 60 Staaten nächste Woche Dienstag und Mittwoch dort vertreten sein. Kontext sind die Weltklimakonferenzen. Sie wissen vielleicht, dass vor 3 Jahren in Dubai erstmals eine Abkehr von fossilen Energien beschlossen wurde. Jetzt geht es darum, den nächsten Schritt zu gehen und konkreter zu werden. Die Konferenz in Santa Marta kann dazu beitragen. Deutschland wird sich mit seinen Erfahrungen beim Kohleausstieg einbringen, beim Ausbau der erneuerbaren Energien, bei der CO2-Bepreisung und zuletzt auch mit dem Klimaschutzprogramm, das wir hier im März vorgestellt haben.
Vielen Dank. Dann haben wir eine Reiseankündigung des Forschungsministeriums. Ich darf Ihnen... Wenn jetzt erstmal das Forschungsministerium, da das Auswärtige Amt sich heute als letztes gemeldet hat, auch wenn Sie am meisten reisen, sind Sie heute noch nicht als letztes, sind Sie auch heute als letztes.
Genau, herzlichen Dank für das Wort. Die Bundesministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt wird am Montag und Dienstag nach Norwegen reisen, auf Einladung der für Raumfahrt zuständigen norwegischen Ministerin. Themen ihrer Reise sind sowohl die Polar- und Klimaforschung als auch das Thema Raumfahrt. Und in beiden Themenbereichen ist Norwegen ein zentraler Partner für Deutschland. Ministerin Beer wird dort zusammen mit ihrer Ministerkollegin den offiziellen Start der deutsch-norwegischen Arbeitsgruppe für Raumfahrt bekannt geben. Die Arbeitsgruppe wurde von Bundeskanzler Merz während seiner Norwegenreise vor einigen Wochen mit dem norwegischen Ministerpräsidenten ins Leben gerufen. Zudem werden die Ministerinnen ein Unternehmen im Bereich der Satellitenkommunikation besuchen. Und zum zweiten Themenkomplex Polar- und Klimaforschung wird die Ministerin sich am norwegischen Polarinstitut mit Forschenden austauschen. Das NPI ist ein Kooperationspartner des deutschen Alfred-Wegener-Instituts. Zuletzt reist die Ministerin auf die norwegische Insel Andøya. Hier betreibt das Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik Kühlungsborn in Zusammenarbeit mit einem norwegischen Partner das Alomars-Observatorium als weltweit führende Forschungseinrichtung. Dankeschön.
Vielen Dank. Und jetzt noch Herr Hinterseher mit dem Vielreiseministerium.
Ja, danke. Ich darf Ihnen die Reise des Außenministers am Montag zu den Vereinten Nationen nach New York ankündigen. Dort wird der Außenminister an einer offenen Debatte des UN-Sicherheitsrats zum Thema maritime Sicherheit teilnehmen und sprechen. Außerdem ist geplant, dass er an der Überprüfungskonferenz des Atomwaffensperrvertrags teilnimmt. Weiterhin sind Gespräche mit dem Generalsekretär der Vereinten Nationen und anderen ranghohen Vertreterinnen und Vertretern der Vereinten Nationen geplant, sowie anderen anwesenden Außenministern. Zentrale Themen dieser Reise sind einerseits die Situation in der Straße von Hormuz, der Umgang der internationalen Gemeinschaft mit Iran, die nukleare Nichtverbreitung und auch die Stärkung des multilateralen Systems. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Hinterseher.
Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geboren der Hinweis, es lohnt sich, Jung und Naiv zu unterstützen, per Überweisung oder PayPal. Guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss, ehrlich.
Dann kommen wir kurz zu den Terminen des Kanzlers. Montag, EU-Projekttag, damit fangen wir mal an. Keiner. Zum Kabinett, sehe ich auch nicht. Zum Brotkorb des Bäckerhandwerkes. Herr Steiner,
wo sind Sie denn? Da sind Sie. Ja, dieses Mikrofon. Herr Hille, das Bäckerhandwerk hat in der Vergangenheit sehr intensiv darauf gedrungen, bei Energiepreisen deutlich mehr Entlastung zu bekommen. Hat Herr Merz irgendetwas für das Bäckerhandwerk im Gepäck, außer einer Brezel oder eines Stutenkerls?
Herr Steiner, ich darf in Erinnerung rufen, was wir Anfang des Jahres an Energiepreisentlastungen beschlossen haben. Eine Senkung der Stromsteuer auch für produzierendes Gewerbe. Und soweit ich mich auskenne, fällt das Bäckerhandwerk genau in diese Kategorie des produzierenden Gewerbes und hat von daher am Anfang des Jahres profitiert von der Senkung der Stromsteuer, weil wir uns natürlich bewusst sind, dass Energiepreise für Unternehmen, insbesondere auch im Handwerk, ein großer Kostenfaktor sind, haben wir das so entschieden und dazu beigetragen, dass diese Kosten zumindest ein wenig reduziert werden.
Weitere Fragen dazu? Das sehe ich nicht. Zur maritimen Konferenz. Dann fangen wir mal drüben an. Dann Herr Jessen.
Tom Schmidtgen, Politico. Herr Hille, auch von den Frage geht in die ähnliche Richtung. Sowohl die Länder als auch die Hafenbetreiber fordern ja mehr Geld, unter anderem auch für den Ausbau der Häfen, um eben jene Ziele auch zu erreichen, die Sie genannt haben, die Stärkung des Standorts Deutschland. Wird denn der Kanzler da auch Versprechen in Emden abgeben?
Sie wissen, wie das ist mit Themen, die in der Zukunft liegen und wie gerne wir uns vorausschauend, insbesondere über vermeintliche Versprechen, Zusagen oder dergleichen äußern. Ich muss Sie um etwas Geduld bitten. Die Konferenz ist in der kommenden Woche genau aus diesem Grund, um über die Herausforderungen für den maritimen Standort Deutschland zu sprechen. Dafür haben wir dieses Format und genau da sind die Themen richtig aufgehoben und alles andere besprechen wir dann gerne, wenn die Veranstaltung gelaufen ist.
Herr Jessen.
Herr Hille, der maritime Fokus der deutschen Öffentlichkeit liegt ja im Moment bei Versuchen, einen gestrandeten Wal in der Ostsee zu retten. Sie gestatten, dass ich das an diesem Punkt frage. Wie nimmt der Kanzler das wahr, diese Rettungsversuche, diese öffentliche Aufmerksamkeit? Hat er eine Meinung dazu? Sollte man dieses Tier vielleicht einfach sterben lassen?
Herr Jessen, ich bin immer wieder überrascht, geradezu begeistert von Ihrer Kreativität, wie Sie von der maritimen Konferenz jetzt zu diesem Thema kommen. Das ist ein Thema, was viele Menschen zu verfolgen scheinen.
Deswegen.
Ich habe da aber für den Bundeskanzler keine besondere Perspektive drauf zu werfen.
Gibt es versuchen Sie es nochmal.
Ja, darf ich nachfragen? Man darf ja aber davon ausgehen, dass er sowohl die Berichterstattung als auch das große öffentliche Interesse und, wenn man so will, die Anteilnahme zur Kenntnis nimmt, hat er sich darüber nicht in einer Weise, die Sie uns mitteilen können, geäußert, wie er das findet, was er davon hält?
Ich habe in der Tat, Herr Jessen, wie Sie es schon antizipieren, mit dem Bundeskanzler zu diesem Thema noch kein Wort gewechselt. Von daher kann ich Ihnen da auch keinen frischen Puls des Bundeskanzlers zu geben. Ich gehe davon aus, dass er dieses Thema, da es in der Öffentlichkeit so präsent ist, natürlich auch wahrgenommen hat.
Weitere Fragen zu dem Thema? Das sehe ich nicht. Den Besuch bei Ackermann Transport sehe ich auch nicht. Zum Besuch beim Deutschen Herrenmonster. Herr Steiner.
Ja, kurze Nachfrage zur Klarheit. Herr Hille, habe ich das richtig verstanden, dass der Antrittsbesuch nach einem Jahr als Bundeskanzler beim Deutschen Heer?
Sie haben es richtig verstanden, beim Deutschen Heer. Es gab ja diverse Termine des Bundeskanzlers bei der Bundeswehr, aber das hier in Munster, der große Standort der Panzertruppe, das ist der erste Antrittsbesuch, wenn man so will, beim Deutschen Heer. So ist das richtig.
Dann noch als Nachfrage, Sie hatten, glaube ich, gesagt, Einblick in dessen aktuelle Fähigkeiten wie Ausrüstung. Lässt sich der Kanzler und der Vizekanzler, lassen die sich dort die aktuellen Fähigkeiten rund um DLBO präsentieren?
Können Sie mir als Nicht-Militär...
Den Digitalfunk.
Auch da gilt, was ich gerade zu einem Kollegen schon gesagt habe, Dinge, die in der Zukunft liegen. Und üblicherweise werden diese Besuche ja dann von den Besuchten, also von in diesem Fall von der Bundeswehr, vorbereitet. Ich kann nicht voraussehen, was dem Bundeskanzler dort an Fähigkeiten vorgeführt wird. Ich bin aber sicher, dass das Heer alles aufbietet, was es zu bieten hat. Und das ist eine ganze Menge.
Dann vielleicht kann Herr Müller das ergänzen, falls er das weiß.
Also mich würde wundern, wenn es am Standort Munster nicht zur Sprache kommen würde. Das DLWO-Projekt ist ja voll im Gange. Die Tests finden ja andauernd statt, aktuell wieder ein Großtest. Und ich bin mir sicher, dass im Rahmen der Fähigkeitspräsentation dem Herrn Bundeskanzler dort auch das Thema DLWO und die Entwicklungen und der Fortschritt auch bei der Digitalisierung des Heeres in Gänze, ist ja nicht nur DLWO, ist ja auch noch rundherum eine ganze Menge Satellitenkommunikation und so weiter und so fort und weitreichende Netze, zellulare Netze und so weiter. Ich bin sicher, dass die Gesamtfähigkeitspräsentation, die dort stattfindet, das Heer will sich ja präsentieren, auch mit Blick in die Zukunft. Sie wissen ja von Loitering Munition, aber auch von anderen Drohnensystemen, mittlere Kräfte und so weiter werden hier eingeführt. Und im ganzen Themenkomplex wird sicherlich Digitalfunk eine Rolle spielen.
Gibt es weitere Fragen zum Besuch des Kanzlers beim Deutschen Heer? Sehe ich nicht. Gibt es Fragen zum Besuch beim Tag des Lokaljournalismus? Das sehe ich auch nicht. Dann gibt es Fragen zur Reise der Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit nach Kenia und nach Paris. Da hinten. Sind wir da?
Dankeschön. Tina Gerhäuser, Deutsche Welle. Frau Abud, das Treffen mit Präsident Ruto ist natürlich hochkarätig. Was ist denn da das Ziel? Was verfolgen Sie da? Im eigenen Land ist er ja gerade auch von der jungen Generation sehr stark immer wieder herausgefordert worden. Die Ministerin macht sich stark auch für die junge Generation, für die Zukunft. Mit welcher Zielsetzung gehen Sie in diese Gespräche?
Also den Gesprächen mit Herrn Ruto kann ich jetzt so nicht vorweggreifen, aber im Vorfeld kann ich auf jeden Fall sagen, es geht konkret auf dieser Reise um den Gesundheitsbereich und die Kooperation mit deutschen Unternehmen und kenianischen Unternehmen.
Und Sie hatten gesagt, das sei ein Pilotansatz. Können Sie da noch zwei Sätze dazu sagen, bitte?
Ich hab gesagt, es wäre ein Pilotland in Bezug auf den wirtschaftlichen Ansatz, den ja der Reformprozess des BMZs verfolgt.
Dankeschön. Gibt es weitere Fragen zu der Reise des BMZ? Das sehe ich nicht. Gibt es Fragen zu den Reisen des Umweltministeriums?
Da. Maximilian Arnold, Evangelischer Pressedienst. Herr Fichtner, Sie haben gesagt, dass Deutschland sich beim Kohleausstieg mit seinen Erfahrungen beim Kohleausstieg in Kolumbien einbringen wird. Können Sie das genauer erläutern, was genau da eingebracht wird und warum reist der Minister nicht selbst? Warum Herr Flassbart?
Das ist ja eine Konferenz, wo Länder auch über gute Beispiele berichten und wo viele Länder zusammenkommen, die sich dafür interessieren, was in anderen Ländern schon funktioniert hat. Insofern sind wir da jetzt nicht die Einzigen, die Dinge einbringen, das tun andere auch. Bei uns ist der Kohleausstieg etwas, wo man, glaube ich, gut auch lernen kann, wie man das als sozial gerechter Strukturwandel organisiert und wie man gleichzeitig organisiert, dass die erneuerbaren Energien als Alternative kosteneffizient ausgebaut werden. Wir sind ja schon beim Stromverbrauch bei inzwischen 55% erneuerbare Energien. Das sind Dinge, die auch weltweit auf Interesse stoßen werden. Und ansonsten habe ich Ihnen ja berichtet, was der Umweltminister macht. Das ist auch ein wichtiges Thema, die Heranführung der Westbalkanstaaten an die Europäische Union. Dafür engagiert er sich sehr. Auch Verständnis zwischen Ost- und Westeuropa verstärken. Und deswegen sind wir als Leitungsteam des Umweltministeriums jetzt zu dieser Aufstellung geraten. Das ist eine starke Präsenz durch den Umweltstaatssekretär.
Danke. Weitere Fragen dazu? Gibt es Fragen zur Reise der Forschungsminister nach Norwegen? Da hinten
nochmal, Herr Schmidtner. Diese deutsch-norwegische Raumfahrtsarbeitsgemeinschaft, könnten Sie da vielleicht noch zwei Sätze zu sagen, wie die besetzt ist, was deren Ziel ist?
Also zum einen hätte ich ja darauf hingewiesen, dass das der Bundeskanzler zusammen mit dem norwegischen Premierminister und der Präsident beim kürzlich stattgefundenen gemeinsamen Treffen angekündigt hat oder eingerichtet hat. Und was jetzt passieren wird, ist, dass die beiden Ministerinnen die sogenannten Terms of Reference unterzeichnen werden. Und es geht dann dabei, weitere Möglichkeiten für eine Vertiefung der deutsch-norwegischen Kooperation auch in dem Bereich auszuloten, umzusetzen.
Gibt es weitere Fragen dazu? Gibt es Fragen zur Reise des Außenministers zu den Vereinten Nationen? Das sehe ich auch nicht. Dann kommen wir zu Ihnen angemeldeten Themen. Der Kollege vom NDR hat die erste Frage zum Thema Putenmast.
Vielen Dank. Genau, die geht ans Bundeslandwirtschaftsministerium.
Kurz mal.
Auch zum Umzug.
Nur ein Platztausch. Aber das ist ja, kriegen wir auch hin.
Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, Frau Galle, gestern ist ein Urteil gefallen des Bundesverwaltungsgerichts, das in Bezug auf Putenmast festgestellt hat, die freiwilligen Selbstverpflichtungen, die es da bisher von der Wirtschaft gibt, die reichen nicht aus. Bislang ist die Putenmast noch nicht gesetzlich geregelt. Und auch die Fachpresse schreibt jetzt schon, das erhöht den Druck auf die Politik, zu einer gesetzlichen oder einer Regelung bei Verordnungen zu kommen. Wie blickt der Bundeslandwirtschaftsminister darauf? Wie geht die Politik jetzt mit diesem Urteil um?
Vielen Dank für die Frage vorweggeschickt. Unabhängig vom Urteil, der Tierschutz ist der Bundesregierung ein wichtiges Anliegen und als Staatsziel auch im Grundgesetz verankert. Die Bundesregierung hat sich im Koalitionsvertrag auf verschiedenste Vorhaben geeinigt und vorgenommen, den Tierschutz mit diesen Vorhaben zu stärken. Konkret zu dem Urteil, das ist gestern erfolgt. Die schriftliche Urteilsbegründung liegt uns noch nicht vor. Wir werden, sobald sie uns vorliegt, dieses Urteil sorgfältig prüfen.
Vielen Dank.
Frau Gierschick dazu? Und zum anderen Thema? Zu einem anderen Thema. Okay, dann kommen Sie gleich dran. Gibt es weitere Fragen zum Thema Putenmast? Das sehe ich nicht. Dann ist der Kollege zu dem Thema Grenzkontrollen da. Sie waren, immer wer hier vorne zuerst war,
hat das, klar. Das Recht. Die Frage geht ans BMI. Zum Thema Grenzkontrollen. Teilen Sie die Einschätzung, die aktuelle Einschätzung der Bundespolizei, dass die Grenzkontrollen langfristig nur eingeschränkte Effekte haben, weil die zurückgewiesenen Migranten häufig wiederholt versuchen einzureisen?
Ich gehe davon aus, dass Sie sich auf einen eingestuften Bericht der Bundespolizei beziehen, der heute Morgen in der Presse war. Deshalb kann ich Ihnen dazu keinen Kommentar geben. Ich kann Ihnen aber sagen, dass die vorübergehend eingeführten lageabhängigen Binnengrenzkontrollen ein Element sind, in der aktuellen Migrationspolitik und sie funktionieren und deshalb wurden sie auch im März verlängert. Im September wird evaluiert werden, ob es zu einer weiteren Verlängerung kommen wird. Ich kann Ihnen gerne auch noch die anderen Bausteine der Migrationspolitik erläutern. Wir haben ja verschiedene Elemente da. Die Binnengrenzkontrollen sind ein Element davon. Es gibt auf nationaler Ebene und auf internationaler Ebene, auf EU-Ebene einige Elemente, die zu dieser gesamten Migrationspolitik beitragen.
Aber von der Erkenntnislage her würden Sie das auch so sehen, dass der Rückgang der Zahlen auch mit den veränderten Rahmenbedingungen zusammenhängt? Also zum Beispiel mit der veränderten Sicherheitslage in bestimmten Ländern wie Afghanistan und den eingeschränkten Weiterreisemöglichkeiten durch die Transitländer. Also sehen Sie das auch so?
Sie beziehen sich, wie gesagt, auf...
Ich habe den Bericht gar nicht erwähnt. Sie haben den erwähnt.
Ja, genau. Gut. Aber diese Erkenntnisse
kann ich nur in einen groberen Rahmen einordnen. Also wenn Sie sich auf die Binnengrenzkontrollen beziehen, kann ich Ihnen darauf nur sagen, wie gerade schon erwähnt, dass es ein Element der Migrationspolitik ist.
Herr Steiner.
Ja, dann nehme ich den Ball einfach auf und Frau Singer, ich weise jetzt einfach kurz darauf hin, dass die Bundespolizei ja selber auch die Zahlen zur Verfügung stellt nach mehrfach aufgegriffenen. Also insofern ist das ja eigentlich der Aspekt, um den es hier anscheinend geht und nicht die Frage eines irgendwie artig eingestuften Berichtes. Also wie sehen Sie denn die Entwicklung bei den Binnengrenzkontrollen, was das mehrfach Aufgreifen derselben Personen, der identischen Personen betrachtet?
Ich kann Ihnen da jetzt keine weiteren Informationen dazu geben. Also ich kann, wie gesagt, schon sagen, dass wir die Binnengrenzkontrollen verlängert haben im März, das wissen Sie. Und Sie wissen auch, dass es immer für ein halbes Jahr geschieht. Und im September wird dazu evaluiert werden, ob das weitergeführt werden wird.
Da möchte ich dann doch noch mal darum bitten, dass das eventuell nachgereicht wird, wenn es irgendwie technisch möglich ist. Denn es kann nicht sein, dass mit Verweis auf geheim eingestufte Unterlagen oder vertraulich eingestufte Unterlagen Dinge, die per se erst einmal öffentlich sind, durch das zuständige Bundesministerium öffentlich nicht kommentiert werden. Das ist unmöglich. Entschuldigung, das geht nicht.
Das nehmen wir jetzt mal mit. Gibt es weitere Fragen zu dem Thema Grenzkontrollen? Das sehe ich nicht. Dann habe ich das Thema Schattenflotte auf der Liste stehen. Bitte schön.
Genau. Es hieß zu Beginn der Woche im Nationalen Sicherheitsrat sei beschlossen worden, dass man stärker gegen die russische Schattenflotte vorgehen möchte. Können Sie einmal skizzieren, wie das konkret aussehen wird?
Herr Heimbach, da würde ich gerne darauf verweisen, dass, wie Sie ja wahrscheinlich wissen, jetzt auch der Weg fürs 20. Sanktionspaket der EU frei ist. Und ein entscheidender Teil dieses Paketes sind ja weitere Sanktionen gegen die russische Schattenflotte. Ich glaube, das taugt als Hinweis für die Beantwortung dieser Frage.
Okay, vielleicht dann trotzdem noch mal Richtung BMI gefragt. Ich glaube, das ist zuständig, weil also bislang wurden ja auch für Russland fahrende Schiffe in deutschen Gewässern nicht besonders behelligt. Also selbst wenn bekannt war, dass sie keinen ausreichenden Versicherungsschutz haben oder gefälschte Registrierungen. Warum war man da bislang so zögerlich?
Zum Thema Schattenflotte kann ich Ihnen leider nichts sagen. Ich kann es gegebenenfalls nachreichen.
Herr Steiner dazu? Sie zucken so.
Ja, das ist verwandt, weil es Sanktionspaket ist.
Dann fragen Sie mal zum Sanktionspaket.
Ja, wenn ich das richtig verstanden habe, ist mit dem neuen Sanktionspaket das erste Mal etwas verhängt worden, was wir vorher so noch nicht kannten, nämlich ein Ausfuhrverbot in einen anderen Staat, in dem Fall Kirgisistan, für Hochtechnologie, respektive für Computertechnologie. Da würde ich gerne wissen, gibt es da irgendein relevantes Handelsvolumen seitens Deutschlands mit Kirgisistan? Also es geht natürlich um den Wiederexport aus Kirgisistan dann nach Russland zu eben, würde ich sagen, sanktionierten Zwecken. Ich weiß nicht, wer das zuständige Ministerium ist. Ich vermute das BMWI.
Das würde ich ja auch vermuten. Ich versuche mal, Blickkontakt aufzunehmen. Kann das BMWI dazu sagen?
Ich muss es noch einmal genau verstehen, bitte. Könnten Sie das noch einmal?
Also, dass Kirgisistan jetzt mit auf die, also dass nach Kirgisistan jetzt keine Computerbauteile mehr exportiert werden dürfen, weil die reexportiert werden nach Russland. Das ist die Idee im Sanktionspaket. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das zum ersten Mal jetzt in einem Sanktionspaket enthalten, dass genau diese Technologien eben nicht mehr in ein entsprechendes Land wegen Auffälligkeiten in der Handelsstatistik exportiert werden dürfen. Haben Sie dazu irgendwelche Erkenntnisse, dass das für Deutschland relevant ist?
Ich habe dazu aktuell keine Erkenntnisse vorliegen, aber würde schauen, ob ich da gegebenenfalls etwas nachreichen kann.
Danke.
Herr Steiner, ich kann Ihnen natürlich zu den Details und den Handelsvolumina nichts sagen. Tatsächlich ist es richtig, wie Sie sagen. Es geht erstmals darum, dass wir im Rahmen der Sanktionsumgehung bei diesem Instrument, wir wenden das erstmal dieses Anti-Umgehungsinstrument an und sanktionieren den Export bestimmter Produkte nach Kirgisistan und damit sie eben nicht weiter nach Russland gelangen können. Deshalb, ja, es kommt erstmals zur Anwendung. Allerdings die Detailfrage der Handelsvolumina kann ich Ihnen an dieser Stelle nicht beantworten.
Da hoffen wir dann auf die Nachlieferung. Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist er jetzt mit einem neuen Thema.
Ja, Frage geht ans Auswärtige Amt. Geht um die Journalistenkollegin Eva-Maria Michelmann, die seit Mitte Januar in Syrien vermisst wurde. Ich glaube, seit gestern hat das Auswärtige Amt direkten Kontakt zu ihr hergestellt in einer Haftanstalt, offenbar die unter Kontrolle der syrischen Regierung steht. Was können Sie uns sagen über den Zustand, in dem Frau Michelmann sich befindet und worauf zielt die Arbeit der konsularischen Betreuung ab?
Ja, ich hatte ja auch diese Woche hier schon einmal zum Thema gesprochen, allerdings diesen neuen Stand tatsächlich bestätigen. Ich kann Ihnen mitteilen, dass wir nach intensiven und auch hochrangigen Bemühungen auf verschiedenen Kanälen jetzt gestern tatsächlich direkten Zugang zu Frau Michelmann erhalten haben. Die Kolleginnen und Kollegen der Deutschen Botschaft in Beirut, das hatte ich auch ausgeführt, ne, die Deutsche Botschaft in Beirut kümmert sich grundsätzlich um konsularische Fälle auch in Syrien. Und die Deutsche Botschaft in Damaskus betreuen Sie jetzt weiterhin konsularisch. Grundsätzlich ist es so, wenn uns ein Fall zur Kenntnis gelangt, dann bemühen wir uns natürlich intensiv um den Kontakt. Und diesen Kontakt haben wir versucht in der Vergangenheit herzustellen und jetzt ist es gelungen.
Ja, ich hatte zwei konkrete Frageinhalte, auf die Sie nicht eingegangen sind. Zum einen, wie ist der Zustand von Frau Michelmann nach 3 Monaten, das darf man ja vermuten, Haft. Was können Sie uns darüber sagen? Besteht da irgendeine medizinische Gefahr? Und worauf zielt die Arbeit, die Betreuung ab? Versuchen Sie, die deutsche Staatsbürgerin aus der Haft frei zu bekommen?
Ja, auch, glaube ich, dazu hatte ich am Mittwoch schon gesprochen. Bitte sehen Sie es mir nach, dass ich aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes hier keine Detailinfos preisgeben kann. Das ist etwas, was wir grundsätzlich bei konsularischen Fällen so halten und auch in diesem Fall, Herr Jessen.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Frau Gierschek mit einem neuen Thema dran.
Die Frage hat sich erledigt.
Hat sich erledigt. Gibt es weitere Fragen? Andere Fragen? Dann fangen wir mal mit Herrn Öppel an. Wo sind Sie denn? Da hinten?
Ja, da komme ich einfacher dran. Okay. Höfle DTS, hallo. Frage an den Regierungssprecher. Ist der Bundeskanzler vom Signal-Hack betroffen?
Herr Höfle, ich verstehe die Frage, aber ich hoffe, dass Sie auch meinen Hinweis verstehen, dass wir natürlich über die Art und Weise, wie wir in der Bundesregierung kommunizieren, keine Auskunft geben, grundsätzlich nicht, weder über die Kommunikationsmittel noch über die Wege. Aber seien Sie sich sicher, dass die Kommunikation der Bundesregierung, des Bundeskanzlers, der Bundesminister auf sicheren Kanälen läuft.
Naja, so sicher bin ich da aber ehrlich gesagt nicht, wenn ich mir die Berichterstattung angucke. Wie besorgt ist die Bundesregierung? Können Sie das wenigstens sagen, angesichts der jetzt ganz aktuellen Informationen, die ja auch öffentlich bekannt sind?
Das würde ich mit dem allgemeinen Verweis beantworten, dass natürlich grundsätzlich ist digital im Cyberraum eine ganze Reihe von Gefahren gibt, vor denen man gewahr sein muss. Und jeder ist aufgerufen, in seiner persönlichen Kommunikation größte Sensibilität walten zu lassen und eben nicht Dinge zu klicken oder aufzunehmen in Verteiler, die nicht sicher sind. Also, ich schicke den Appell für einen sensiblen, verantwortungsvollen Umgang eines jeden in den Saal sozusagen. Aber Weiteres kann ich Ihnen dazu nicht sagen, Herr Höfele.
Herr Steiner dazu?
Na klar, da würde ich dann doch ganz gerne mal noch mal eine Runde mit dem BMI zudrehen, als das Haus, das für den Geheimschutz auch innerhalb der Bundesregierung mit zuständig ist. Ich würde gerne wissen, wie Sie denn mit dieser Situation der Phishing-Attacken über Signal, es sind ja keine Hacks, also Signal ist ja nicht kompromittiert, wie Sie damit umgehen? Haben Sie Maßnahmen unternommen, um, ich sag mal, noch weiter zu sensibilisieren, auch innerhalb der Bundesverwaltung und der Bundesregierung? Oder wie muss ich mir das praktisch vorstellen, seitens Ihrer Zuständigkeiten?
Also, wie Sie wissen, hat das BfV bereits ja im Februar gemeinsam mit dem BSI vor einer Phishing-Kampagne über den Messenger-Dienst wie Signal gewarnt, die gegen hochrangige Ziele aus Politik, Militär und Diplomatie sowie Investigativjournalisten und Journalistinnen gerichteten Angriffe werden wahrscheinlich durch einen staatlich gesteuerten Cyberakteur durchgeführt. Und die aktuellen Erkenntnisse zeigen, dass die Kampagne weiterhin aktiv ist und an Dynamik gewinnt. Das BfV und das BSI haben deshalb am 17.04., also jetzt erst vor kurzem, eine aktualisierte Warnung herausgegeben.
Meine Nachfrage dazu dann. Dass die aktualisierte Warnung notwendig war, scheint ja auch auf gewisse jetzt also bekannter gewordene Vorfälle zurückzuführen sein. Warum verfangen solche Warnungen offenkundig selbst bei Spitzenpolitikern nicht?
Da kann ich Ihnen jetzt leider keine Antwort darauf geben. Also ich kann mich da nur anschließen an den Regierungssprecher, der gerade erwähnt hat.
Ich formuliere anders. Gibt es ein strukturelles Problem mit der faktischen IT-Sicherheit bei Verantwortungsträgern in und um die Bundesregierung herum?
Das würde ich verneinen. Ich kann Ihnen aber da weiterhin keine weitere Information dazu geben, außer dem, was ich gerade gesagt habe.
Gibt es weitere Fragen zum Signal Hack? Das sehe ich nicht. Dann ist die Kollegin Feuertstein zu einem neuen
Thema. Danke. Yasemin Aydın, IJ Media Group. Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, hat die Türkei kürzlich in eine Reihe mit Russland und China gestellt und damit eine deutlich verschärfte sicherheitspolitische Einordnung vorgenommen. Teilt die Bundesregierung diese Bewertung der Türkei als sicherheitspolitischen Risikofaktor? Und wie bewertet die Bundesregierung in diesem Zusammenhang das Spannungsverhältnis zwischen sicherheitspolitischer Zusammenarbeit, wie etwa in der NATO, und der sich verschärfenden innenpolitischen Lage in der Türkei, wie zum Beispiel die Verhaftung von oppositionellen Politikerinnen und Politikern?
Ich verstehe Ihre Frage, aber sehen Sie es mir nach, dass wir es so handhaben, wie wir das üblicherweise tun. Wir kommentieren nicht die Äußerungen von anderen Spitzen, sei es im Staat oder in der Europäischen Kommission. Das sind die Worte von Ursula von der Leyen, und ich bitte dann auch, entsprechende Fragen an Ursula von der Leyen zu richten.
Weitere Fragen dazu? Herr Steiner, wieder mal, bitte.
Ja, es ist wieder hinten dran hängt, denn in der Türkei ist ja jetzt gerade ein frisches Social-Media-Gesetz verabschiedet worden. Da würde ich natürlich ganz gerne wissen, weil wir das in der Vergangenheit hier auch so gehandhabt haben, dass wir beispielsweise das Auswärtige Amt fragen, wie es denn diese Entwicklung betrachtet, was daraus vielleicht für Deutschland zu lernen ist oder ob möglicherweise aus Ihrer Sicht dort Schwierigkeiten bestehen, die Rückwirkungen auf das deutsch-türkische Verhältnis haben.
Ja, also ich kann ganz grundsätzlich ausführen, wir haben uns in der Vergangenheit auch dazu geäußert, dass wir natürlich Entwicklungen der Presse- und Meinungsfreiheit in der Türkei auch kritisch betrachten und auch kritisch thematisieren. Zum einzelnen Gesetz, das Sie jetzt ansprechen, habe ich leider hier gerade keine Erkenntnisse dazu bieten. Soll es dazu etwas geben, würde ich Ihnen das gerne nachreichen, Herr Steiner.
Da bin ich mir sehr sicher, dass es da in Ihrem Hause, respektive spätestens in der Botschaft, Erkenntnisse zu gibt. Da freue ich mich dann drauf. Vielen Dank.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das hast du nicht, aber ich habe sie wahrgenommen. Jetzt ist Frau Gershäuser dran. Mit welchem Mikro?
Dankeschön, ich glaube, das funktioniert gut. Ja. Meine Frage zunächst an Herrn Hiller, aber ich möchte auch von Herrn Hinterseer gerne möglichst eine Äußerung bekommen. Denn es sieht ja jetzt so aus, zumindest liegt der Nachrichtenagentur Reuters eine E-Mail aus dem Pentagon vor, dass intern in der US-Administration überlegt wird, wie man mit Bündnispartnern umgeht, die nicht die eigenen Ansprüche erfüllen. Spanien scheint da im Visier zu sein und da wird diskutiert über mögliche Suspendierung aus der NATO. Herr Hille, was davon ist bei Ihnen bereits angekommen?
Frau Gerhäuser, Sie zitieren selber ja die Presseberichterstattung. Und auch da, es tut mir leid, dass ich da nichts anderes tun kann als das, was wir üblicherweise tun. Sie kennen unsere Haltung, wir kommentieren Presseberichterstattung nicht. Ansonsten kämen wir ja hier nicht mehr von der Bank runter. Grundsätzlich gilt natürlich, was wir zur NATO immer sagen, die NATO ist der zentrale Pfeiler in unserer Verteidigung. Wir haben, der Bundeskanzler persönlich hat sich an die Spitze gesetzt, die Verteidigungsausgaben in Deutschland, in Europa und in der NATO deutlich zu erhöhen. Wir arbeiten daran, die NATO zukunftsfähiger zu machen. Wir wollen uns unabhängiger machen von anderen Kräften. Und in diesem Spiel nimmt die Bundesregierung und nimmt der Bundeskanzler eine wichtige Rolle ein.
Kurze Nachfrage, auch mit Blick auf explizit die Solidarität mit Spanien, denn da waren ja einige enttäuscht nach einem Auftritt im Oval Office.
Ich verstehe jetzt nicht ganz, auf was Sie...
Also Spaniens Rolle in der NATO, genau.
Ja, Spanien ist meines Wissens NATO-Mitglied und ich sehe keinen Grund, dass sich daran irgendetwas ändert.
Dazu Herr Jessen, dann sind Sie dran.
Ja, zum Teil beantwortet, Herr Hille. Ist aus Sicht der Bundesregierung Spanien ein wichtiger und vertrauenswürdiger NATO-Partner?
Ich habe gerade, Herr Jessen, ja schon grundsätzlich ein paar Sätze zur Bedeutung, zur Rolle der NATO, zu den Zielen, die wir in der NATO verfolgen, gesagt. Wir, angeführt vom Bundeskanzler, Sie erinnern sich an den NATO-Gipfel in Den Haag, meine ich, war er, wo wir es in der NATO erreichen konnten, deutlich größere Beiträge der Nationalstaaten an den NATO-Kosten, an den Verteidigungskosten, Entschuldigung, zu vereinbaren. Und genau das ist der richtige Weg zur Stärkung der NATO, so wie sie jetzt ist.
Ja, dennoch die Frage sozusagen der Erhöhung der Beiträge ist eine Dimension, die ja aber nur Sinn macht, solange ein Staat dann eben auch Mitglied des Bündnisses ist. Und deswegen vor dem Hintergrund einer zu stärkenden Rolle der europäischen NATO-Partner noch einmal die Frage, ist aus Sicht der Bundesregierung Spanien ein wichtiger, verlässlicher Partner der NATO auf der europäischen Seite?
Ja.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Frau Gerhard, sagen Sie nochmal.
Also, Entschuldigung, ich wollte gerne noch Herrn Hinterseher auch zu der Frage hören, wie das Auswärtige Amt quasi diese mögliche Abwertung durch die US-Administration Richtung Spanien bewertet.
Frau Gerhäuser, ich kann Ihnen nichts weiteres dazu beitragen, als der stellvertretende Regierungssprecher gerade gesagt hat. Wie gesagt, die NATO ist ein Defensivbündnis, ein Verteidigungsbündnis und eine Allianz. Genau dann besonders stark, wenn alle Mitglieder zusammenhalten. Und deshalb gab es diese Beschlüsse im letzten Sommer, auch die eigenen Fähigkeiten zu erhöhen. Und genau in diesem Moment, in dem die NATO zusammenhält und zusammensteht, ist sie besonders stark und erfüllt ihren Zweck, nämlich eine Aggression gegen die NATO-Alliierten abzuschrecken.
Weitere Fragen zu dem Komplex. Bevor jetzt das BMAS gleich uns verlassen muss, gibt es Fragen an das BMAS, will ich kurz fragen. Sehe ich nicht. Gut, dann hat Herr Spittger aber die nächste Frage zu einem neuen Thema.
Genau, der bayerische Ministerpräsident würde ja eine Kandidatur von Ilse Aigner als Bundespräsidentin unterstützen. Schließt sich denn da der Kanzler an?
Ich und wir haben das natürlich zur Kenntnis genommen, aber Sie wissen selber, wie die Zeitabläufe sind. Die Bundesversammlung ist im nächsten Jahr. Sie wissen, wie die Benennung von Kandidaten stattfindet, das ist Aufgabe der Parteien. Da werde ich oder habe ich als Regierungssprecher keine Rolle in diesem Spiel und werde das deshalb nicht weiter kommentieren.
Gibt es weitere Fragen dazu? Gibt es noch andere Fragen? Herr Steiner.
Ja, so eine halbe Rolle rückwärts, weil mir gerade noch was eingefallen ist zum Thema Tanker, beziehungsweise Schattenflotte. Ich würde ganz gerne noch wissen, die Eventin, liegt die immer noch für Rügen? Und was sind denn jetzt eigentlich die Zukunftsaussichten für diesen einen Tanker, der sich in deutsche Gewässer verirrt hat, sozusagen? Der ist ja jetzt doch etwas, wie würde ich sagen, serviceintensiver, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
An wen richtet sich das?
Ich vermute das einmal an den Zoll, also BMF quasi, und vielleicht auch das Bundesumweltministerium. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das selber auch dazu eine Einschätzung hat, was denn die Gefahrenlage angeht, die von diesem Tanker ausgeht.
Ich habe Ihnen da tatsächlich keinen neuen Stand mitzuteilen, also so wie Sie beschrieben haben.
Ich habe da keine eigenen Erkenntnisse zu.
Dann würde ich mich natürlich freuen, falls es doch noch irgendwelche sich auftun, wenn sie nachgeliefert würden. Das,
Gibt es weitere Themen? Bitte schön. So, da sind wir.
Herr Hille, zum Thema Tankrabatt, der ist ja jetzt durch Bundestag und Bundesrat durch. Sie hatten hier vor zwei Wochen gesagt, Erwartungsmanagement, Spritpreise, da wären Sie eher vorsichtig. So, man könne jetzt nicht erwarten, auch bei einer anhaltenden, nachhaltigen Waffenruhe, dass sofort die Preise an den Tankstellen sinken. Stichwort Erwartungsmanagement, wie ist das mit diesen 17 Cent? Sinkt das dann um 17 Cent ab Mai?
Ehrlicherweise erinnere ich mich nicht daran, dass ich das in diesem Zusammenhang gesagt haben soll. Ich erinnere mich an Aussagen, die aber vor dem Beschluss des Koalitionsausschusses lagen. da war das richtig, aber wir haben jetzt natürlich eine andere Sachlage. Ja, der Tankrabatt, wie Sie ihn genannt haben, zielt natürlich darauf, die Verbraucherinnen und Verbraucher an der Sprit, an der Zapfsäule beim Tanken deutlich zu entlasten. Und Sie haben die Zahl ja auch genannt, um 17 Cent mit dem Beschluss heute im Bundestag und jetzt, es müsste jetzt gerade laufen, die Sondersitzung des Bundesrates oder ist sogar schon durch. Damit kann das dann zum 1. Mai wie geplant in Kraft treten und damit wird dann der Liter Sprit um 17 Cent, circa 17 Cent günstiger.
Nun ist es so, dass der Präsident des Kartellamts schon gesagt hat, wenn am 2. oder 3. Mai diese 17 Cent nicht runter sind, könne er auch erstmal nichts tun. Aber die Bundesregierung hat ja jetzt mehrfach darauf hingewiesen, auch Herr Greve, dass man das Kartellrecht ja so scharf gemacht hat. Also was erwarten Sie da vom Kartellamt ab dem 2. und 3. Mai?
Wir erwarten das, was in einem funktionierenden Rechtsstaat wie Deutschland einer ist, Standard ist, dass geltende Regeln angewendet werden. Und dass ich jetzt aber nicht darüber antizipiere, was möglicherweise passieren könnte, wenn das nicht eintreten würde, sehen Sie mir nach, das ist mir ein bisschen zu viel Konjunktiv. Das können wir dann sehr gerne besprechen, wenn das in der kommenden Woche, Ende kommender Woche der Fall sein sollte.
Aber ich verstehe Sie richtig, Sie gehen davon aus, die 17 Cent werden weitergegeben.
Das ist das Ziel und die Erwartung an alle Beteiligten in diesem Geschäftsgeflecht, ohne dass ich jetzt sagen kann, wen das im Detail um welchen Prozentanteil betrifft. Aber die Bundesregierung hat diese Entlastung beschlossen, um die Verbraucherinnen und Verbraucher an der Zapfsäule zu entlasten. Und dementsprechend ist die Erwartung der Bundesregierung und des Bundeskanzlers, dass sich diese Entlastung natürlich auch bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern findet.
Herr Jessen dazu. Hat denn die Bundesregierung in ihren sicherlich stattfindenden Kontakten mit Vertretern der Mineralölwirtschaft Signale erhalten, dass man dort gewillt ist, diese Entlastung direkt weiterzugeben, oder gibt es solche Signale nicht?
Wir gehen davon aus, oder anders formuliert, wir erwarten, dass sich diese Entlastung, die heute von Bundestag und Bundesrat beschlossen worden ist, nachdem die Bundesregierung das vorgeschlagen hat, bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern ankommt. Und sollte das nicht der Fall sein, haben wir sowieso schon ein Kartellrecht gehabt, dass wir jetzt nochmal, der Bundeskanzler hat meiner Erinnerung nach davon gesprochen, die Zähne geschärft haben, um genau in solchen Fällen noch besser, um im Bild zu bleiben. Und dann sind wir wieder auch ein bisschen im Wasser, Herr Jessen, zubeißen zu können.
Ja, Wale haben, glaube ich, nicht unbedingt Zähne, mit denen sie zubeißen, aber das ist jetzt ein anderes.
Deshalb habe ich auch nicht vom Wal gesprochen.
Ja. Nein, aber nochmal, mich interessiert schon, gab es seitens der Mineralwirtschaft Signale, dass man dort sagt, ja, wir werden das weitergeben, gehen Sie mal davon aus, weil Ihre Erwartungshaltung ist das eine, aber wie reagiert die andere Seite in Kontakten darauf? Gab es solche Signale?
Es ist ja, Herr Jessen, nicht nur meine Erwartungshaltung, es ist die Erwartungshaltung der Bundesregierung, des Bundeskanzlers, aller der Bundesregierung angehörenden Ministerinnen und Ministern, dass das, was wir beschlossen haben zur Entlastung der Verbraucherinnen und Verbraucher an der Zapfsäule, auch bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern ankommt.
Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Punkt.
Dann machen wir nochmal in der Mitte weiter.
Ja, Herr Hille, können Sie nochmal darlegen, warum der Tankrabatt eine gute Idee ist, obwohl alle quasi die führenden Wirtschaftswissenschaftler des Landes davon abgeraten haben, auch Mitglieder der Koalition im Vorfeld abgeraten haben und teilweise sogar Mitglieder der Bundesregierung das keine gute Idee fanden?
Wir haben hier, glaube ich, jetzt schon wirklich sehr, sehr häufig zu diesem Thema gesprochen. Ich kann das von daher noch einmal ganz kurz machen. Das ist eine gute Idee, weil die Bürgerinnen und Bürger die Folgen, die sich aus dem Konflikt im Iran, der Straße von Hormuz und was alles da dran hängt, ergeben, an der Zapfsäule und am Ende in ihrem Portemonnaie merken. Und genau diese Lage nimmt die Bundesregierung natürlich wahr, hat die Bundesregierung wahrgenommen und deshalb sich dazu entschlossen, Entlastungen umzusetzen, die bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommen. Und dafür ist dieses Modell, dieses Instrument das am schnellsten umsetzbare und aus unserer Sicht zielgerichtete Instrument, um eben diese Entlastungen im Portemonnaie der Bürgerinnen und Bürger, der Verbraucherinnen und Verbraucher zu erreichen.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Gibt es noch andere Fragen? Frau Geschick, wo sind Sie denn? Da? Da wahrscheinlich.
Jetzt leuchtet was. Wunderbar. Die Frage geht ans BMWE, ist ein bisschen eine Spezialfrage. Der US-Investor Pinkus will die Berliner Softwarefirma PSI übernehmen, was insofern relevant ist, weil die Software für Energiesysteme und den Betrieb von Energienetzen herstellen oder produzieren. Ist das dem BMWE bekannt? Ist das für Sie in irgendeiner Form relevant im Sinne von kritischer Infrastruktur, dass dort ein Eingriff möglich sein müsste, nötig wäre? Ich bin da nicht ganz drin in den Mechanismen, die Sie zur Verfügung haben.
Genau, Sie wissen, dass wir uns grundsätzlich nicht zu etwaigen Investitionsprüfverfahren oder Ähnlichem äußern. Mir liegen hier keine Erkenntnisse vor, die ich hier teilen könnte. Sollte das anders sein, würde ich das nachreichen und würde nochmal nachschauen.
Alles klar. Okay.
Gibt es weitere Fragen? Das sehe ich nicht. Dann bedanke ich mich und wünsche ein schönes Wochenende.
Vielen Dank, Ihnen ein schönes Wochenende. Okay.